Das ist ja das, was ich so anstrebe immer, also das Neue zu entdecken, vor allen Dingen dieses Unvorhersehbare zu erleben. Das muss jetzt auch nicht unbedingt in super fernen Ländern sein, das kann auch vor Ort sein oder im polnischen Galizien.
Gegen den Corona-Koller. Das ist der Weltpodcast für den Alltag im Ausnahmezustand. Hallo, mein Name ist Sonja Gillert und ich bin Redakteurin bei Welt. Ich nehme Sie in dieser Folge mit auf eine Reise, eine sehr Corona-taugliche, bei der Sie sich keiner Gefahr aussetzen. Wir sind schon fast da. Es geht nach Costa Rica. Wir sind in einem kleinen Örtchen an der Pazifikküste, das heißt Montezuma. Und wir laufen jetzt über die Hauptstraße des Ortes. Links und rechts sind einige Bars und Restaurants, gibt einen kleinen Surfshop. Über alle hinweg fliegen und zwitschern die Vögel, die hier im Dschungel wohnen. Der Strand ist nur ein paar Meter entfernt. Und in diesem Ort gibt es ja den allerbesten Ananas-Shake, den ich jemals getrunken habe. Die Aufnahme ist schon 10 Jahre alt. Damals habe ich einige Wochen in Costa Rica verbracht und in diesen Corona-Zeiten denke ich sehr, sehr gern an Reisen und Urlaube. Die Osterferien stehen an. Viele von Ihnen haben wahrscheinlich auch Reisen geplant, die sich jetzt nach hinten verschieben. Gegen das Fernweh und die Sehnsucht nach dem Reisen habe ich jemanden angerufen, und zwar Pamela Spitz. Sie ist Fotoredakteurin und vor allem Vielreisende. Sie schreibt in einem Blog über all ihre Abenteuer auf Reisen. Ich konnte sie in Rio de Janeiro erreichen, wo sie gerade ausharrt wegen Corona und an einem Buch arbeitet. Hallo Pamela.
Hi Sonja, na?
Wie ich auf deinem Reiseblog gelesen habe, erreiche ich dich ja gerade in Rio de Janeiro. Was hat dich denn dorthin verschlagen?
Ich hatte diese Reise ja schon seit längerer Zeit geplant. Ich wollte den kompletten März hier bei meiner Schwester und ihren Zwillingssöhnen verbringen, weil ich will ja einfach die Söhne auch aufwachsen sehen. Ja, mittlerweile ist Rio so auch meine zweite Heimat geworden. Ich bin hier ständig. Nun bleibe ich hier bis Ende Mai, weil ich den Rückflug einfach geändert habe. Denn für mich macht es eigentlich keinen Sinn, jetzt zurück nach Berlin zu kommen. Da bin ich lieber bei meiner Familie und pass auf die auf.
Ihr seid auch in Isolation wegen des Coronavirus. Wie ist denn die Lage in Rio?
Nun, im Moment ist ja alles noch relativ ruhig und diszipliniert. Es wurden relativ früh Maßnahmen ergriffen, die der Gouverneur des Bundesstaates Rio de Janeiro eingeleitet hat, vor etwa 2 Wochen schon. Und man sieht natürlich jetzt auch vermehrt Polizei auf den Straßen. Wir werden alle immer von den Stränden schön ordentlich weggejagt wegen des Versammlungsverbotes. Aber letztendlich ist es alles noch relativ in Ordnung. Ich habe nur Bedenken, wie sich das Ganze weiterhin entwickeln wird aufgrund der finanziellen Lage, weil natürlich die ganzen Leute hier nichts mehr verdienen. Und das wird schwierig. Also wird es halt wahrscheinlich hier zu Übergriffen kommen, Plünderungen und vor allen Dingen eben gibt es diese 2 Lager, diese politischen, pro Bolsonaro und contra Bolsonaro. Und das ist das, was mir eigentlich am meisten Sorgen bereitet.
Wenn man sich das alles anhört und die Lage beobachtet, kommt es dir dann nicht surreal vor, dass du eigentlich viel in der Welt unterwegs bist und dich so frei bewegst?
Naja, natürlich, klar, denn also normalerweise bin ich nicht länger als 4 Wochen an einem Platz und jetzt kriege ich natürlich einen totalen Lagerkoller, jetzt muss ich mich aber daran gewöhnen, ist auch okay, ich meine, ich möchte jetzt nicht beschweren, aber klar ist es eine ganz andere Situation jetzt. Und ich habe zum Teil einfach irgendwie mir einen Flieger für den nächsten Tag genommen und bin irgendwo hingereist, um irgendwie eine 3- bis 4-wöchige Wanderung zu machen.
Ich habe auf deinem Blog gesehen, ich bin die letzten Monate und Jahre durchgegangen. Da steht Portugal, Sri Lanka, Costa Rica, die USA, New York. Du reist schon sehr lange. Zählst du da die Länder oder sammelst du Stempel in deinem Reisepass, um dich zurückzuerinnern?
Um Gottes Willen. Nee. Um Gottes Willen. Ich sammle überhaupt nichts. Ich gehe einfach nur dahin, wo ich noch nie gewesen bin oder was mich einfach interessiert. Und zum größten Teil versuche ich ja letztendlich die Länder auf dem Land aufzusuchen, also dass ich sozusagen die Länder durchwandere. Ich finde das immer die interessanteste Art und Weise, zumindest für mich, um ein Land erst einmal kennenzulernen und mich dann mit den Städten auseinanderzusetzen.
Hast du denn gerade einen Sehnsuchtsort, an den du gerne reisen würdest?
Ach Gott, ich würde wahnsinnig gerne diesen Caucasian Trail durchwandern, beginnend in Armenien, durch Georgien bis hin zu Aserbaidschan. Das würde ich wahnsinnig gerne machen, aber das ist jetzt erstmal nicht möglich, weil das kann man nur im Sommer begehen und das ist einfach noch viel zu früh dafür. Ich werde es wahrscheinlich nächstes Jahr machen. Aber ja, das wäre so ein Sehnsuchtsort. Also ich habe mich in den letzten Jahren gar nicht mehr so sehr mit mit Ländern auseinandergesetzt, die letztendlich nicht am Wasser gelegen sind, weil ich dieses neue Hobby so sehr genieße, das Surfen. Deshalb waren eigentlich meine Ziele immer sehr nah am Wasser, am Meer, am Ozean. Und möchte wieder eben dahin zurück, ab in den Urwald.
Auf deinem Blog schreibst du, dass du seit 2016 besonders viel unterwegs bist. Und du thematisierst auch, dass du damals eine Parkinson-Diagnose erhalten hast. Warum hast du dich dann entschieden, jetzt besonders viel zu reisen?
Nun, weil ich sah, dass natürlich irgendwie meine gute Zeit, die mir noch bleibt, begrenzt ist. Und deshalb wollte ich das einfach, ich habe mir mein Leben komplett geändert. Und gut, ich bin ja vorher auch schon sehr viel gereist. Damals noch mit meinem Mann, als ich verheiratet war. Aber da war natürlich klar, dass ich alles auf Null stelle und mein Leben komplett neu sortiere. Das hat natürlich irgendwie auch mit einer inneren Reise zu tun letztendlich, nicht wahr? Ich musste mir überlegen, was ich denn im Leben noch vorhabe, solange es mir noch relativ gut geht körperlich. Und dann war klar, dass das Einzige, was ich eigentlich will, Reisen ist. Und das mache ich jetzt.
Und reist du seitdem anders? Also achtest du auf andere Dinge oder wählst du die Ziele ganz anders aus als vorher?
Nö, eigentlich nicht. Also wie ich ja gerade erwähnt habe, habe ich ja dieses Surfen begonnen, weil mir bleiben ja nicht mehr so viele Dinge, die ich machen kann, nicht wahr? Also dadurch, ich bin ja früher wahnsinnig gerne immer gejoggt und habe an Marathons teilgenommen, alles möglich. Also ich habe mich immer sehr viel bewegt, aber das ist ja jetzt umso wichtiger, mich zu bewegen, damit ich diese Verkrüppelung ein bisschen aufhalte. Und dadurch muss ich einfach andere Dinge lernen. Und das geht mit dem Surfen im Moment ganz gut. Und wenn ich das irgendwann nicht mehr kann, dann lerne ich halt fliegen oder was weiß ich, was, keine Ahnung. Das sehe ich dann, was in der Zukunft noch passiert. Aber das ist einfach wichtig, sich zu bewegen, Sprachen zu erlernen, nicht stehen zu bleiben. Und es ist bei mir bitter nötig, mich immer zu bewegen.
Man sieht ja, wenn man reist, nicht nur neue Orte, sondern was ich immer ganz toll finde, man begegnet auch vielen Menschen oder findet neue Freunde. Gibt es so eine Begegnung, die dir nicht mehr aus dem Kopf geht?
Ja, speziell eine Reise bleibt mir sehr im Kopf. Ich bin zum ersten Mal nach Israel gereist, vor 2 Jahren, weil ich mir in den Kopf gesetzt hatte, diesen Schwil, diesen National Israel Trail entlang zu laufen. Der zieht sich entlang, über 1000 Kilometer hinweg, von der syrisch-libanesischen Grenze im Norden bis hin zur ägyptischen, runter nach Eilat. Und ich wählte mir damals eben die Südspitze aus, weil ich unbedingt diese Negev-Wüste durchlaufen wollte. Und das habe ich dann auch getan. Natürlich ist die Wüste jetzt nicht meine Flora und Fauna, die mir vertraut ist, ja, weil ich ja eher am Mittelmeer aufgewachsen bin. Und deshalb war das für mich natürlich schon ziemlich aufregend. Und dementsprechend geriet ich an meine Grenzen und musste tatsächlich nach einer Woche umkehren, weil ich nicht mehr weiter konnte. Also ich hatte Gott sei Dank genügend Wasser dabei. Da gab es andere Begebenheiten, die passiert sind. Deshalb musste ich einfach umkehren und entschloss mich dann kurzerhand zurückzulaufen bis an die Grenze Taba. Das ist der Grenzposten in den Sinai. Bin dann zu Fuß rüber und wusste ehrlich gesagt nicht, wohin. Und dann stieg ich an so einen Minibus und ließ mich einfach in den Süden fahren. Und in diesem Minibus befand sich eine total lustige junge Truppe von Israelis, die gerade aus dem Militärdienst entlassen worden sind. Und wir fuhren ja so ein paar Stunden entlang, nicht? Und die haben mich dann irgendwann gefragt, ob ich nicht mit denen mitkommen möchte. Und dann begann eine ganz wunderbare Reise mit diesen jungen Leuten. Das waren Mädchen und 5 Typen. Und ich habe mich einfach auf die eingelassen und habe ziemlich viel über die erfahren. Ich meine, die hätten ja alle meine Kinder sein können, nicht? Vom Alter her. Aber wir haben uns ziemlich gut zusammengefunden und es war wirklich total lustig und so. Also was ich so interessant fand, war, dass dieses Unvorhersehbare und total Abenteuerliche. Ich meine, abgesehen davon, dass ich auf die aufgepasst habe, während die irgendwie auf LSD-Trip irgendwie im Roten Meer schnorcheln waren und ich die dann irgendwie rausgefischt habe, war das auch so interessant, über deren Stadium zu erfahren. Also weil die waren ja gerade in diesem Stadium des Erwachsenenwerdens und haben von ihren Unsicherheiten erzählt und da haben diesen Militärdienst irgendwie auch psychisch verarbeiten müssen. Also es war für mich super interessant, weil ich dem ja so fern bin, nicht wahr? Ich glaube, das ist mir von den vielen Reisen am meisten hängen geblieben, dass ich mich mit dieser Jugend aus Israel auseinandergesetzt habe, die auch noch mehr oder weniger heimlich im Sinai waren und nichts davon ihren Eltern erzählt haben, weil die natürlich vor Sorge umgekommen wären, dadurch, dass ja im Nordsinai diese Hamas-Splittergruppen gerne mal Israelis entführen, ne?
Die Durchquerung der Negev-Wüste, ist das auch das größte Abenteuer, was dir begegnet ist oder in das du reingestolpert bist?
Nee, auf keinen Fall. Das war für mich eher eine Schmach, weil ich sozusagen zurückkehren musste, und das mache ich ja nicht oft, also das habe ich zwar einmal noch irgendwo anders gemacht, ich weiß nicht mehr wo, dass ich rückkehren muss, aber eigentlich, nee, ich habe schon total viele Abenteuer gemacht, also das ist ja das, was ich so anstrebe immer, also das Neue zu entdecken, vor allen Dingen dieses Unvorhersehbare zu erleben, also das muss jetzt auch nicht unbedingt in super fernen Ländern sein, das kann auch vor Ort sein oder im polnischen Galizien zum Beispiel, als ich da fast ertrunken bin im Fluss, oder zum Beispiel hier in Rio ist mir irgendwie das von letztes Jahr, glaube ich, passiert. Da wollte ich unbedingt zum Christus hochlaufen. Also man kann natürlich wie jeder andere Tourist auch mit der Seilbahn hochfahren oder mit dem Auto hochgefahren werden. Ich hatte mir aber vorgenommen, diese Wanderung zu unternehmen. Die dauert irgendwie, keine Ahnung, 2 Stunden oder so. Es ist eigentlich eine ziemlich easy Wanderung, obwohl es 700 Meter hoch geht. Relativ steil innerhalb von 4 Kilometern. Das heißt, es ist schon irgendwie anstrengend. Aber ich wollte einfach da alleine hochlaufen durch den Dschungel. Das ist ja das Wunderbare an Rio, dass man ja direkt diesen Dschungel vor Ort hat, also wirklich direkt an diesen Felsen angrenzend an den Hochhäusern. Ich hatte nur mir überlegt, dass ich den richtigen Tag dafür auswähle, weil ich mich nicht unbedingt diesem Risiko aussetzen muss, überfallen zu werden. Ich habe sozusagen versucht, das Risiko zu minimieren und bin an einem sehr regnerischen Tag hochgelaufen, weil ich in der Annahme war, dass die Cariocas, also die Bewohner der Stadt Rio de Janeiro, bei Regen nicht auf die Straße gehen. Und darunter gehören natürlich auch die Bandidos, das ist klar. Was ich aber nicht in Betracht gezogen hatte, war, dass die ganzen vielen Tiere aus ihren Löchern gekrochen kommen, weil die überschwemmt werden vom Wasser. Und da war dann plötzlich, als ich aber beim Abstieg war, war dann irgendwie so eine super hochgiftige Korallenschlange auf dem Weg vor mir. Die ist nur 30 Zentimeter lang. Ja, und die hielt mich dann irgendwie so 30 Minuten in Schach. Ich konnte nicht an ihr vorbei, geschweige denn über sie hinüber. Naja, und dann bin ich halt da gewesen, dachte, naja, also da, das konnte ich eben nicht vorsehen, und ich fand es schon für mich relativ abenteuerlich, weil ich dann dachte, diese kleine Schlange könnte mich nach ein paar Stunden einfach mal so umbringen. Ich strotze der Parkinson-Krankheit in allen möglichen Abenteuern auf der ganzen Welt, und nur dieses kleine Ding könnte mich jetzt zur Strecke bringen. Und das fand ich dann schon bemerkenswert.
Wie bist du da wieder runtergekommen? Ist diese Schlange irgendwann weggeschlängelt, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, die ist dann wieder zurück ins Unterholz. Ich konnte ja nicht außen rum gehen, weil das war ja alles voller Unterholz. Also links war die Felswand und rechts ging es abschüssig das Unterholz hinunter. Und da wollte ich auf keinen Fall durchlaufen, denn dann gibt es ja noch mehr Schlangen. Insofern ist die irgendwann mal langsam weg. Und dann bin ich dann mit zitternden Knien dann irgendwie weiter runter nach unten gelaufen und kam dann endlich unten wieder an diesen Park an und ging ja nach Hause.
Also ich nehme von meinen Reisen weniger gefährliche Dinge mit, oder ich erlebe, glaube ich, weniger gefährliche Dinge auf Reisen als du. Aber was ich immer mitnehme, sind neue Geschmäcker und leckere Speisen. Ich war auch vor einigen Jahren in Brasilien, und da ist mir unglaublich gut im Gedächtnis geblieben, diese gelb verschrumpelten Maracujas, die eigentlich komplett ekelhaft und angemodert aussehen und unglaublich lecker schmecken. Was hast du an köstlichen oder vielleicht auch ekelhaften Essenserlebnissen von deinen Reisen mitgenommen?
Also du hast das Thema Maracuja schon sehr richtig angesprochen, denn das ist meine absolute Lieblingsfrucht, und die esse ich überall, derer ich, also in allen Ländern, derer ich habhaft werden kann, also zum Beispiel auch in Sri Lanka, da war ich jetzt vor einem Monat, kurz vor der Zeit in Rio. Ich muss aber dazu sagen, ich bin ehrlich gesagt darauf angewiesen, Früchte und generell Essen zu mir zu nehmen, die sehr stark im Geschmack sind, weil ich aufgrund dieser Paki-Erkrankung meinen Geruchssinn verloren habe. Das ist das typische Anzeichen für alle Pakis. Das haben wir fast alle. Und dadurch ist auch mein Geschmackssinn ein bisschen beeinträchtigt. Oder ja, so, doch schon relativ. Deshalb bin ich gar nicht so ein Gourmet oder beschäftige mich zu sehr mit Essen, sondern das ist für mich schon eher eine Nahrungsaufnahme und kann auch gut darauf verzichten, wenn ich mal irgendwo unterwegs bin.
Aber so musst du zumindest auf Reisen keine furchtbaren Gerüche, die es ja auch hin und wieder gibt, ertragen. Das ist dann wohl der winzig kleine Vorteil, hoffe ich.
Nee, um Gottes Willen, ich erinnere mich an eine Reise in Marokko im Hohen Atlas. Da hatte ich auch bereits den Geruchssinn nicht mehr genau. Und ich, es war während des Ramadan-Monats. Das heißt, ich war tatsächlich darauf angewiesen, in diesen kleinen Kasbas einzukehren. Und da beim Fastenbrechen wurde ja da meistens dieses übel riechende Hammelfleisch gekocht. Oder manchmal waren es einfach nur so total arme Beduinenfamilien, die, wo ich dann irgendwie ein bisschen was essen konnte. Die hatten letztendlich nur Hammelknochen, die sie ausgekocht haben. Und ich habe nur daran gedacht, wie das riechen könne. Es muss wahrscheinlich furchtbar gerochen haben. Ich habe es einfach gegessen, weil ich hatte ja nichts anderes. Insofern, wie du schon gesagt hast, habe ich eigentlich Glück, dass ich das nicht riechen kann und einfach nur esse und fertig.
Pam, wenn du so viel unterwegs bist, kennst du eigentlich sowas wie Sehnsucht nach Hause? Also Sehnsucht nach Berlin dann vielleicht in deinem Fall?
Ja, ich glaube, das ist die einzige große Liebe, die ich wirklich habe, abgesehen von meinem Mann. Und zwar, das ist die Stadt Berlin, in der ich schon seit, seit 25 Jahren lebe. Und ich liebe Berlin. Ich liebe es, immer wieder zurückzukehren, egal, ob es Nieselregen gibt, graues Wetter. Es ist mir total wurscht.
Letzte Frage. Wohin geht's für dich, wenn Reisen wieder möglich ist?
Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Das ist noch zu weit weg. Ich habe ja meine ganzen Flüge, die ich gebucht habe, alle umverlegen können. Und weil ich wollte, ach, sonst wohin? Also ich wollte mir einen Monat in Portugal verbringen beim Surfen im Mai. Also wenn denn hier die Reisebeschränkungen aufgehoben werden, würde ich wahrscheinlich nach El Salvador fliegen, wenn ich hier in Südamerika bleibe. Da möchte ich gerne zum Surfen in dieses wunderschöne kleine Land, was ja auch ziemlich gebeutelt ist. Und ich habe aber da ein paar Freunde, die so ein Surfhostel haben, und dann würde ich gerne dahin ziehen. Oder vielleicht nach Nicaragua mal gucken. Also das wäre vielleicht eine Möglichkeit, hier innerhalb Südamerikas zu reisen. Und sonst ginge es wieder zurück nach Berlin. Und dann muss ich mal überlegen, ne?
Vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reisen, und noch viel Erfolg beim Buchschreiben.
Vielen Dank, Sonja.
Immerhin bleibt aktuell genug Zeit dafür, Reise- und Urlaubspläne für die Zukunft zu schmieden. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie Gegen den Corona-Koller doch gerne auch in einer der Podcast-Apps. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback unter audio@welt.de. Mein Name ist Sonja Gillert und ich wünsche Ihnen ganz wunderbare Urlaubserinnerungen.